Ja, ich begrüße euch ganz herzlich, bin schon wieder hier. Letztes Mal war ich ja im Dezember da und mein 2026er Termin ist jetzt gleich wieder im Januar. Kann jetzt sein, dass ich aber jetzt vielleicht fast 2 Jahre nicht da bin, weil so ein bisschen weit ist es schon, aber ich bin auch gerne bei euch hier zu Gast. Ja, ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck Damoklesschwert kennt. Wenn etwas Unheilvolles an einem seidenen Faden hängt, dann spricht man von einem Damoklesschwert. Nach der antiken Mythologie war Damokles ein Höfling am Königshof von Syrakus auf Sizilien. Und Damokles beneidet den König Dionys. Und er schmeichelt ihn. Und er sagt, also so wie du, so müsste man auch im Luxus und in Pracht leben, mit gutem Essen, mit gutem Trinken verwöhnt. Und der Damokles meint, der König muss doch bei all dem Luxus überglücklich sein. Der König Dionys fragt darauf den Damokles, ob er gerne mal probeweise am nächsten Tag auf seinem Platz sitzen möchte. Und der Damokles ist begeistert. Er sitzt am nächsten Tag auf dem Königsthron. Ein gewaltiges Festmahl beginnt. Damokles genießt es, mit allem Erdenklichen bedient zu werden. Viele Diener stehen zur Verfügung. Purpur, Gold umgeben ihn. Wie schön. Doch dann richtet sich sein Blick nach oben zur Zimmerdecke. Und dann erblickt er ein scharfes Schwert, was direkt über ihm hängt, nur befestigt an einem dünnen Pferdehaar. Und ihm bleibt der Bissen im Halse stecken. Damokles fragt den König, was ist denn der Sinn dieses Schwertes? Der König erklärt, dieses Schwert ist ein Symbol für die ständigen Gefahren, die einem König durch Neider und Feinde drohen. Trotz Reichtum und Erfolg droht ständig eine Gefahr. Das ist die Botschaft vom Damoklesschwert. Auch in einer eigentlich exzellenten Situation bleibt das Gefühl der Unsicherheit, was wie ein Damoklesschwert über einem hängt. Kennt ihr dieses Gefühl? Bedroht von Unheilvollem? Eigentlich ist alles um einem herum perfekt. Gut, das eine oder andere könnte vielleicht auch noch ein bisschen besser sein, aber gut, im Großen und Ganzen läuft es recht gut, es ist alles bestens. Der Tisch ist gut gedeckt. Wäre da nicht das Gefühl, irgendetwas lauert im Hintergrund und möchte mich vernichten. Zum Beispiel ein plötzliches Unglück. Wir haben gestern auf einmal die Nachricht erhalten, dass der Cousin meiner Frau, Mitte 50, beim Joggen plötzlich gestorben ist. Umgefallen, Herztod. Der Familienvater ist nicht mehr da. Schrecklich. So ein Unglück. So etwas war nicht zu vermuten vorher. Der Tag hat ganz normal angefangen und dann diese schreckliche Nachricht. Eine schlimme Nachricht. Wir kriegen so viele Nachrichten. Wir haben eben so ein bisschen vom Iran, ja. Dann kommen Nachrichten von der Ukraine und sonstige Nachrichten, wo wir manchmal denken, was ist denn hier los? In der Tat, ist die Welt aus den Fugen geraten oder was? Und wenn dann gedroht wird, so ganz leichtfertig von Russland, der, naja, so eine Atombombe, die fliegt nicht so weit nach bis Berlin oder so. Ist so schrecklich, was da auf einmal so angedroht wird. Krankheit. Das kann so schnell gehen, dass man nur so ein bisschen merkt und weiß nicht so genau. Und man geht zum Arzt und der Arzt auf einmal offenbart er einem und sagt, ja du, das ist was, was ganz, ganz Ernstes. Der Arbeitsplatz. Eigentlich gedacht, da kann man bis zum Lebensende arbeiten. Auf einmal wird alles ganz unsicher und alles ist irgendwie in Frage gestellt. Oder irgendein unbekannter Angriff, noch gar nicht mitgerechnet, gar nicht gedacht, aber irgendetwas, was zu Fall bringt. Ganz realistische Gefahren, die uns umgeben, obwohl wir im Moment auch sagen, ist doch alles bestens, aber irgendwie, da ist so ein Damoklesschwert über uns. Manche haben ständig das Gefühl, dass so ein unheimliches Schwert über ihnen schwebt. Und bei Christen, die im Iran leben und dadurch sogar noch verfolgt werden, ist das bestimmt besonders extrem, dieses Lebensgefühl. Ich persönlich kenne dieses Gefühl auch. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie dieses Gefühl des Bedrohtseins, dieses Gefühl der Unsicherheit so ganz unvermutet auftauchen kann. Es verdirbt dann die Lebensfreude. Und ich schaue mich ängstlich um und ich weiß nicht, wo die Gefahr herkommt. Mein Glück hängt an einem seidenen Faden. Der Faden ist ganz dünn und das Schwert kann jederzeit niedersausen. So denke ich. Leben unter dem Damoklesschwert, vielleicht ein Lebensgefühl unserer Zeit, was hier beschrieben ist mit diesem antiken, heidnischen Mythos. Wenn man dem nun eine biblische Verheißung gegenüberstellt, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Dagmar, oder du hast es eben lesen lassen, vielen Dank. Psalm 91, und ich lese nochmal die ersten beiden Verse. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ihr merkt, die biblische Sichtweise ist völlig anders. Biblisch gesehen sitze ich nicht unter einem bedrohlichen Schwert, sondern unter einem Schirm, unter dem Schirm des Höchsten, unter dem Schirm des Allmächtigen. Und unter diesem Schirm bin ich geborgen. Gott hält alle Macht in seinen Händen. In dem Eingangslied war das ja auch ganz wunderbar beschrieben, wie Gott so mächtig ist. Und ich bin geborgen bei ihm. Er ist der Herr, der Schöpfer, der Machthaber der Welt. Er ist der Höchste, der Allmächtige, und darüber kann man nur staunen. Aber das eigentlich Überraschende ist, dass Gott an seine Größe auch die Liebe gebunden hat. Eine vollkommene Liebe. Der Machthaber der Welt ist zugleich der Liebhaber des Lebens, und ich kann mich bei ihm bergen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. So die biblische Sicht. Nun weiß ich von mir, dass ich diese und auch andere biblische Aussagen zwar ganz schön finde, das hört sich gut an, im Grunde meines Herzens glaube ich dann aber vielfach eher an das Damoklesschwert als an die Bibel. Und kein Wunder, wenn ich mich dann ganz schnell auch wieder elend und bedroht fühle. Ich ahne dieses unheilvolle Schwert, ich fürchte mich davor. Und ich frage mich, ist die Bibel mit ihren Verheißungen nicht ein bisschen zu großzügig? Ist das nicht alles ein bisschen blauäugig? Alle meine Befürchtungen, die können doch eintreffen. Die Sorgen, die ich mir mache, die können sich bewahrheiten. Die gefährliche Krankheit, wie schnell kann sie vor der Tür stehen? Die Arbeitslosigkeit kann jeden kalt erwischen. Und der Tod kann ganz überraschend einen nahen Angehörigen wegreißen. Ganz realistische Szenen, die mich in Angst und Schrecken versetzen. All das kann im Leben eintreten. Und dann? Ich möchte uns einige Verse aus dem Römerbrief vorlesen. Dort werden die Augen nicht verschlossen vor all dem. Da ist von dicken Schwierigkeiten, von Angst, von bitterer Armut zu hören. Da ist sogar vom Schwert die Rede, was mich treffen kann. All dem wird ins Auge geschaut. Allerdings unter der Voraussetzung, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ich lese Römer 8, 34 bis 39. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wer will verdammen? Wer spricht über unserem Leben das Todesurteil? Wer darf auf unser Leben das Schwert niedersausen lassen? In diese Frage hinein wird festgestellt, dass Jesus Christus da ist, der gestorben ist. Jesus hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Er hat sein Leib für uns gegeben, sein Blut für uns vergossen. Und damit hat er stellvertretend das Todesurteil auf sich genommen. Ihn hat das Schwert bereits getroffen, es ist auf ihn herniedergesaust. Aber dabei bleibt Paulus dann gar nicht lange stehen. Er sagt, Jesus ist gestorben, ja vielmehr auch auferweckt. Und das erinnert daran, dass Jesus den Tod besiegt hat. Der Tod konnte ihm nichts anhaben. Jesus ist mächtiger. Er sitzt zur Rechten Gottes und da erholt er sich nicht von den Strapazen auf der Erde, sondern er ist voller Leidenschaft an unserem Ergehen interessiert. Er vertritt uns vor Gott. Er ist unser Anwalt, der bei dem Allerhöchsten für uns vorstellig wird. Der Ankläger muss verstummen. Niemand kann mich aus Gottes Hand reißen. Von seiner Liebe kann uns niemand trennen. Wir überwinden weit. So heißt es hier. Und wenn man sich diese eigentlich wunderschönen Aussagen näher anschaut, kann auch ein wenig dieses flaue Gefühl aufsteigen mit der Frage, stimmt das alles wirklich so? Für eine Sonntagspredigt klingt das ganz gut. Aber ist das auch alltagstauglich? Läuft das bei Schwierigkeiten immer so glatt? Es kann kommen, was will, und die Liebe Gottes ist immer im Boot? Da möchte ich protestieren, weil ich auch ganz andere Erfahrungen gemacht habe. Situationen, wo ich mich verlassen gefühlt habe, wo alles auf der Kippe stand, wo ich verzweifelt war, Wo war da die Liebe Gottes? Gespürt habe ich jedenfalls nichts davon. Ist Paulus so blauäugig, dass er die Augen davor verschließt? Ist er ein blasser Theoretiker, der keine Ahnung vom wirklichen Leben hat? Wohl kaum. Er ist nicht blauäugig, gerade er ist durch tiefste Tiefen hindurchgegangen und ihm sind Dinge passiert, die hätten nie passieren dürfen. Die äußere Verfolgung war schon schwer genug, dann kamen seine gesundheitlichen Schwierigkeiten. Aber zu allem Überfluss musste er auch Angriffe von innen ertragen. Die Gemeinde in Korinth hat ihn einmal mit ganz vielen Vorwürfen und Anklagen überschüttet. Er hat das existenziell erlebt, was es heißt, am Ende zu sein. Er spricht davon, dass er in seinem Leben ganz dicke Schwierigkeiten erlebt hat. Und damit das nicht nur ein theoretisches Wort bleibt, hat er in einem Brief auch das einmal ausführlich dargestellt. Im 2. Korintherbrief am Anfang heißt es, denn wir wollen euch nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Paulus weiß das ganz aus eigener Erfahrung, dass wir in Situationen hineinkommen können, wo alles auf der Kippe steht und wo wir am Leben verzagen. Ganz massive Schwierigkeiten hat Paulus erlebt und er empfindet das noch nicht mal als Ausnahme. Schon im Alten Testament ist davon die Rede, dass das Leben nicht nur Sonnenschein ist, sondern Enge und Todesgefahren mit sich bringt. Paulus erlebt Trübsal und Angst, Verfolgung und Hunger, bittere Armut und Todesgefahr. Er hat in seinem Leben all das erlebt, was sehr nahelegen kann, sich von der Liebe Gottes getrennt zu fühlen. Diese Dinge können einem sehr wohl besorgen und einem das Fürchten lehren. Wo ist dann die Liebe Gottes? Viele Fragen sind dann im Raum, aber von der Liebe ist dann weit und breit nichts zu spüren. Paulus bleibt aber hier bei seinen Aussagen, dass uns dennoch nichts von der Liebe Gottes trennen kann und wir letztlich übersiegen, also triumphierend überwinden werden. Damit meint er nicht, dass wir im Leben nur auf der Siegesstraße entlang gehen. Er beschwichtigt die Schwierigkeiten nicht mit Worten, die wir dann gebrauchen, wenn es brenzlig wird. Dann sagen wir, ach, irgendwie wird es schon werden. Alles wird ja nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, da kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Solche dummen Sprüche verwendet Paulus nicht. Er weiß, es gibt dicke Niederschläge, Niederlagen und Rückschläge im Leben. Aus den Schwierigkeiten, in die wir hineingeraten, werden wir nicht immer als Sieger hervorgehen. Wir hätten das gerne schriftlich, dass wir aus allen Stürmen des Lebens heil herauskommen. Wir hätten es gerne schwarz auf weiß, dass der umbetete Kranke auf jeden Fall die volle Gesundheit zurückerhält. Aber diese Garantieerklärung gibt es nicht. Es gehen im Leben auch Dinge ganz kräftig schief. Es passieren Dinge, die eigentlich nie passieren dürften. Paulus weiß sehr gut, dass auch alles auf der Kippe stehen kann. Und was ist dann, wenn es kippt? Was ist dann, wenn das Schlimmste eintrifft. Selbst in der allerschlimmsten Krise sind wir von der Liebe Gottes umfangen. Ja, selbst wenn es ans Sterben gehen sollte, hat die Liebe Gottes kein Ende. Das ist ungemein tröstlich. Denn was bedeutet es letztlich, wenn egal was auch geschieht, wir von der Liebe Gottes umfangen sind? Schiffbruch erleiden ist immer schmerzlich. Aber was bedeutet es letztlich, wenn Gott der Ozean ist? Zugrunde gehen ist immer notvoll. Aber was bedeutet es letztlich, wenn Jesus der Grund unter allem ist? Aus unseren Höhenflügen abstürzen ist immer enttäuschend. Aber was bedeutet es letztlich, wenn das Netz der göttlichen Liebe uns auffängt? Aus wunderbaren Träumen erwachen ist immer ernüchternd. Aber was bedeutet es letztlich, wenn Gott die Realität ist? Sterben ist immer die schmerzlichste Trennung vom Leben. Aber was bedeutet es letztlich, wenn wir in Gottes Ewigkeit hineinsterben? Wir sind untrennbar verbunden mit der Liebe Gottes. Dabei ist uns nicht verheißen, dass wir die Liebe Gottes immer ganz stark spüren und dass wir gute Gefühle haben. Woher sollen mitten in Leid und Schmerzen gute Gefühle kommen? Wir werden die Liebe Gottes oft nicht spüren oder fühlen. Aber selbst dann, wenn unsere Emotionen dunkel bleiben sollten, sind wir umgeben von der Liebe Gottes. Man braucht dann sicherlich Menschen, die einem beistehen, mit denen man reden kann, die dann auch noch glauben können, dass selbst in schwierigsten Situationen unverbrüchlich feststeht, dass Jesus an unserer Seite steht. Jesus ist hier, sagt Paulus. Auch wenn ich das nicht spüre, ist Gott mit seiner Liebe in meiner unmittelbaren Nähe. Und letztlich, ganz am Ende in der Ewigkeit, wenn Jesus höchstpersönlich alle Tränen abwischt, dann werden wir strahlend überwinden. Und dann werden wir auch alle in der Tiefe diesen Satz nachsprechen können. Ja, nichts und niemand konnte mich trennen von der Liebe Gottes. Halten wir also fest, niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wir überwinden mit seiner Hilfe. Wir erringen einen glänzenden Sieg durch Jesus, das nicht mit knapper Not, nicht nur gerade so, sondern überaus triumphierend überwinden wir durch Jesus. Das ist das biblische Leitbild. Auch wenn uns einiges im Leben passiert, kann uns nichts passieren, weil unser Herr immer noch stärker ist. Das sind Aussagen, die unser Lebensgefühl prägen können. Merkwürdig, dass sich das unheimliche Lebensgefühl unter dem Schirm oder unter dem Schirm zu leben doch irgendwie ja auch wieder das andere einstellt, dass ich zwar unter dem Schirm Gottes lebe, aber merkwürdig, dass ich auch wieder denke, huch, dieses Schwert, dieses Bedrohtsein. Und unser geistliches Leben gleicht hier einem geistlichen Kampf. Hier fragt sich, wem ich mehr Beachtung schenke. Diesem Damoklesschwert oder den biblischen Aussagen? Von wem lasse ich mich mehr beeindrucken? Von den Schwierigkeiten und Sorgen oder von den Verheißungen in Gottes Wort? Wovon lasse ich meine Gefühle bestimmen? Und hier muss ich mich entscheiden, wem ich mehr glaube, den biblischen Aussagen oder diesem unheilvollen heidnischen Mythos vom Damoklesschwert. Hier stellt sich eine lebenslange Aufgabe und diese heidnischen Anteile in mir müssen da, glaube ich, zum Schweigen gebracht werden. Ich muss mir bewusst machen, es zählen nicht heidnische Mythen, sondern Gottes Wahrheit zählt. Und so sind wir dazu eingeladen, uns immer wieder neu auszurichten auf das, was aus Gottes Sicht zählt. Der Schirm des Höchsten, die Liebe von Jesus Christus, von der uns niemand trennen kann. Und um uns darin zu vergewissern, braucht es immer wieder auch Zeiten der Stille, wo Gott mir begegnet, wo er diese biblischen Wahrheiten neu ins Herz hineinlegt. Um darin gewiss zu bleiben, braucht es die Gemeinschaft mit anderen Christen, die dann helfen können, wenn mir das Glauben schwerfällt. Und der andere kann mir neu zusprechen, dass ich unter dem mächtigen Schirm des Höchsten stehe. Von seiner Liebe kann mich niemand trennen. Das macht auch die Feier des Abendmahls deutlich. Wenn wir seinen Leib, den er für uns gegeben hat, sein Blut, was er für uns vergossen hat, wenn es uns unter die Haut geht, wie unbeschreiblich wir von ihm geliebt sind. Das sind die tragenden Elemente des Lebens. Und irgendwie kann man ja auch zurück, oder? Nochmal diesen Text. Kann ich den Bibeltext noch haben? Den Römer 8. Weil ich möchte euch gerne einladen, dass wir, ja, noch ein bisschen weiter. Ja, das war's gerade. Jetzt war ich wieder so schnell. Geht's nochmal zurück? Danke dir. Das ist es. Jawohl. Weil ich euch gerne einladen möchte jetzt, dass wir uns hinstellen und diese Worte persönlich uns zu eigen machen und das, was Paulus hier gesprochen hat, nachsprechen. Ich bitte euch aufzustehen. Wir wollen das miteinander lesen und beten und ich beende dann mit meinem Gebet diese Predigt. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen gewinnen wir weit den der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dafür danken wir dir, lieber Herr, dass uns nichts und niemand von deiner Liebe scheiden kann. Selbst der Tod schafft es nicht. Du hast deine Liebe mit uns verknüpft und wir danken dir davon ganzem Herzen. Herr, wir bitten dich, da wo wir durch schwierige Situationen hindurch müssen, dass wir da getragen werden, gehalten werden und später das sagen können, ja, nichts und niemand konnte uns trennen von deiner Liebe. Wir bitten dich für die Christen, die unter ganz extremen Situationen jetzt zu leiden haben, dass du gerade auch bei ihnen bist und ihnen ganz nah bist. Wir danken dir dafür, dass wir heute in diesem Gottesdienst beim Abendmahl spüren und erleben können, wie groß und weit deine Liebe geht, von der uns niemand trennen kann.